Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast. Unterstützt von der Hochschule Fulda. Mit Shaggy Schwarz und Professor Dr. Sascha Skorupka.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe eures Lieblingspodcasts Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite und heute ganz besonders passend zum Thema sitzen wir nicht voreinander, da lacht er schon im Hintergrund, sondern ja, sind mit dem Internet, habt ihr davon schon mal gehört, miteinander verbunden. Bei mir Professor Dr. Sascha Skorupka. Hallo Sascha.
Hallo Shaggy, mein Lieber. Ja, wir machen es mal wieder online, weil es praktischer ist tatsächlich und weil es gerade besser passt, aber auch, weil es auch super zum Thema passt. Von daher heute mal aus dem fernen Hannover. Und wo sitzt du? Sitzt du in Fulda gerade oder zu Hause?
Ich bin jetzt zu Hause. Ich sitze hier in meinem kleinen Ort in Neukirchen im Schwalm-Eder-Kreis und bin heute noch nicht nach Fulda gewesen. Ich war die ganze Woche unterwegs auf einer Messe in Freiburg. Da können wir einen Blick mal ins Privatleben beziehungsweise ins Geschäftsleben zeigen, denn ja, ich habe die Woche gearbeitet. Du hast ja einen ruhigen Lenz gemacht, ja? Du hast einfach zu Hause die meiste Zeit verbracht.
Die Beine hochgelegt, tatsächlich, ja. Der Grund, warum ich nicht nach Fulda komme, ist eine Knieverletzung, die mich tatsächlich im Augenblick aufs Sofa oder aufs Bett oder ans Sofa oder ans Bett fesselt. Nee, anklingt so, als säße ich daneben. Das tue ich aber nicht, ich liege ja drauf, weil das einfach angenehmer ist, wenn das Bein hochliegt und alles, was da so an Flüssigkeiten im Körper zirkuliert, da rausfließt, anstatt weiter da reinzufließen. Ja. So sieht das aus.
So sieht es aus. Tja, der arme Sascha mal wieder verletzt. Aber wir reden über etwas Besonderes heute. Ich nutze es sehr viel, muss ich dazu sagen. Aber ich habe wenig Ahnung, wie es funktioniert. Ich habe wenig Ahnung, wie es dazu gekommen ist. Ich weiß noch, dass auch Boris Becker, der hat es ganz einfach, der hat eine AOL-Disk gehabt und ist damit auch in das Internet gekommen. Wir reden heute über das Internet, Sascha. Das ist ein großes Thema. Es gibt Vor- und Nachteile. Die Nachteile des Internets, die Schattenseiten, will ich es mal nennen, des Internets, werden wir in der nächsten Episode nochmal genauer betrachten. Denn da heißt es die dunkle Seite des Internets oder wie auch immer wir die nächste Episode nennen werden. Aber heute geht es um: Wie funktioniert das Internet? Was ist die Geschichte des Internets? Da haben wir ein großes Thema uns ausgesucht, oder?
Ja, und deswegen haben wir von vornherein gesagt, es macht keinen Sinn, das zu versuchen, alles in einer Folge abzuhandeln, sondern da werden wir mindestens zwei Folgen für brauchen. Ich habe die Vermutung, dass wir, oder da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wir werden mindestens noch eine Folge machen über das Thema Datenkomprimierung, also was ist eigentlich der Hintergrund von MP3 und JPEG und so weiter, was auch ganz viel mit dem Internet zu tun hat, denn dadurch, dass das Internet sich so entwickelt hat, wie sich das heute entwickelt hat, ist eben auch das Bedürfnis, Daten, viele Daten zu übertragen, natürlich größer geworden. Und gerade zu Beginn des Internets waren die Datenübertragungskapazitäten noch nicht so groß und hatte man das Problem, wie man eben die Daten, wie zum Beispiel Audiodateien, also Musik oder sogar Videos, also Filmdateien mit Ton und Bewegtbild, wie man die über diese, anschaulich gesagt, dünnen Leitungen des Internets kriegt, möglichst in guter Qualität und in akzeptabler Zeit. Und das hat dann zu der Entwicklung von Komprimierungsalgorithmen geführt. Das ist wahrscheinlich auch eine eigene Folge. Das heißt, heute geht es erstmal grundsätzlich um die Idee des Internet und wie sich das entwickelt hat. Und dann nächstes Mal reden wir über die dunkle Seite, die ganzen Probleme, die heute ja auch eine große Rolle spielen. Und dann werden wir bestimmt nochmal so über so Themen wie Komprimierung und andere Dinge, die uns einfallen. Wir haben auch immer wieder Ideen, über was wir noch alles reden können.
Ja, also Ideen, die im Podcast sogar entstehen. Und wir haben ja über Digitalisierung geredet, da gab es die Idee. Haben wir kurz das angerissen, mit der Komprimierung. Und haben auch so ein bisschen dann auch über das Internet gesprochen. Aber das Internet, das muss man tatsächlich in mindestens einer Folge abhandeln.
Ja. Das Internet ist ja groß. Und inzwischen auch so, dass man es nicht mehr abschalten kann, ja.
Ja. Das World Wide Web, ja, oder wie auch immer man sagt, ja. Also das Internet, das gibt es ja schon länger, als wir wahrscheinlich denken oder als ich wahrscheinlich denke. Ich würde ja denken, bin so in den 90ern so in Berührung damit gekommen, aber natürlich ist die Geschichte schon viel länger, oder?
Ja, naja, so sehr viel länger auch nicht. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert für die Folge und eine ganz interessante Information bekommen. Jemand, der sich darüber schon mal Gedanken gemacht hat oder der Erste, der sich darüber Gedanken gemacht hat, jedenfalls nachgewiesenermaßen, ist ein Science-Fiction-Autor, Murray Leinster oder Leinster heißt er, ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird, der hat 1964 in einer Geschichte etwas über Personal Computer und eine frühe Version des Internets geschildert, also schon vor einer Größenordnung 80 Jahren. Und in den 50er Jahren ging es dann so richtig los. Und das war auch eine Sache, die wusste ich auch nicht. Angestoßen wurde das Ganze durch die Russen. Denn als die UdSSR damals den ersten Satelliten in die Welt entlassen hat oder ins All geschickt hat, nämlich Sputnik, über die Geschichte des Weltraums könnten wir übrigens auch mal eine Folge machen.
Gute Idee, sehr gut. Spannend. Idee,
ja. Siehst du, zack, wir machen eine Folge und haben schon wieder eine Idee für die nächste. Als Sputnik von der UdSSR in den Weltraum geschickt wurde, war das ein großer Schock, gerade für die westlichen Nationen. Es gab diesen Sputnik-Schock, der durch die Welt ging. Und die Amerikaner waren sehr, sehr erpicht darauf, diese Schmach einerseits, dass die Russen die Ersten waren, die einen Satelliten ins All geschickt haben, der die Erde auch umrundet hat. Das ist ja peinlich, weil die Amerikaner natürlich immer so, wir sind die Größten, wir sind die Besten. Ist ja heute nicht unähnlich, um das mal vorsichtig zu sagen. Dass die da geschockt waren und das natürlich aufholen wollten. Das war dann auch so der Grund, warum sie zum Mond geflogen sind. So, also das kriegen wir hin. Und es führte aber auch dazu, dass insbesondere das Militär zu der Idee gekommen ist, wenn es da jetzt so einen Satelliten gibt und der fliegt da so drüber, wir müssen da irgendwie gewappnet sein. Und deswegen hat dann das Militär in den späten 50ern, Anfang der 60er Jahre sich überlegt, so, wir sollten mal irgendwie unsere Geräte, damals gab es ja schon die ersten Computer, miteinander verbinden. So, dass wir Daten austauschen können, dass wir Informationen austauschen können von den verschiedenen Stützpunkten. Das war so die Idee. Und daraus entstand das sogenannte ARPANET, was dann tatsächlich Ende der 90er Jahre in Betrieb ging. Also, ja, ich habe das schon sozusagen als Säugling erlebt, oder ich hätte es erleben können, wie das dann
du sagst Ende der 90er, du meinst Ende der 60er.
Ende der 60er, ja, ja. Da habe ich Ende der 90er.
Ja, das wäre ein bisschen spät auch gewesen, genau.
Ja, ja, das hättest du auch mitgekriegt, genau. Nee, Ende der 60er, es war 69, ja, ja. Und jetzt war ich so im Reden, dass ich dann, natürlich, es war 1969, wird die erste Verbindung zwischen zwei Internetknoten hergestellt. Das war am 29. Oktober 69. Und das war das sogenannte ARPANET. Und das war ein rein militärisches Netz, was da gegründet wurde und wo das dann losging, dass eben Rechner miteinander verbunden wurden und Daten ausgetauscht worden sind.
Du sagst, es ging los. Also man hat ist ja nicht hin und hat zwei Rechner nebeneinander standen mit einem Kabel verbunden oder so?
Ja,
oder
so wie ungefähr muss man sich das vorstellen. Also die Rechner waren nicht am selben Ort. Ja. Ich habe jetzt hier in der Quelle, die ich gerade habe, steht nicht, in welchen Orten die waren. Es gab vier Knoten des ARPANETs. Die ersten vier Knoten gehen in Betrieb und am 29. Oktober 69 gab es die erste Verbindung und da wurde zwischen diesen Knoten, was auch immer das gewesen ist, das werden irgendwelche Großrechner gewesen sein, die eben sich dann mit dem anderen Großrechner unterhalten haben. Und die haben dann Daten ausgetauscht. Aber was für Daten, weiß ich nicht. Das werden wahrscheinlich erstmal irgendwelche Testdaten gewesen sein, ob das überhaupt funktioniert. Und ja, und dann ging das halt los.
Dann ging das los, sagst du. Aber was waren dann die nächsten Schritte? Also wie ging es weiter? Was hat man getan?
Das Ganze entwickelte sich dann tatsächlich relativ rasant weiter. Also 1972 hat ein Entwickler, ich nenne jetzt nicht die ganzen Namen, das kann ja, wen es interessiert, der kann es ja auch gerne selber nachschauen. Jedenfalls 72, also auch schon vor ziemlich langer Zeit, wurde das erste E-Mail-Programm entwickelt mit den Ideen, nach denen heute noch E-Mail-Adressen funktionieren, also name@domain.de. Das gibt's also schon seit 72 und das erste Protokoll wird entwickelt. Das war auch so Anfang der 70er Jahre. Und da muss man vielleicht Folgendes zu sagen. Also das klingt immer so einfach. Computer werden miteinander verbunden. Man muss denen ja sagen, wie sie miteinander reden sollen. Also man muss eine Idee darüber haben, wie die Daten über die Leitungen gehen. Das sind ja letztendlich, das haben wir ja bei der Folge Digitalisierung haben wir ja darüber gesprochen, dass das quasi Nullen und Einsen sind, also sowas wie Strom an, Strom aus. oder irgendwelche anderen Zustände, die man klar unterscheiden kann, ein hoher Ton, tiefer Ton oder ein Ton und gar kein Ton, all solche Sachen. Und man muss sich ja darauf einigen, wie dann die Daten über die Leitung gehen. Und so etwas nennt man Protokoll. Also man einigt sich auf ein Protokoll, wo dann drin steht, jede Nachricht beginnt mit einer bestimmten Zeichenkombination. Und die Zeichen bestehen aus sowas wie Strom an, Strom aus oder hoher Ton, tiefer Ton oder was man auch immer. Das waren Telefonleitungen, die genutzt worden sind. Das heißt, das wird irgendwas mit Tönen gewesen sein. Dafür sind ja die Telefonleitungen ausgelegt gewesen. Das heißt, irgendwie, man musste sich darüber unterhalten, wie übertragen wir überhaupt diese Daten? Nach welchem Protokoll? Wie reden wir miteinander? Und da wurden dann schon solche ersten Protokolle entwickelt, die es heute auch immer noch gibt. Also das TCP-Protokoll, Transmission Control Protokoll, wurde 73 entwickelt. Und später wurden dann weitere Protokolle entwickelt. Und ein Internetprotokoll, was heute immer noch benutzt wird, das schaue ich gerade hier, das wurde 83 entwickelt, das TCP-IP-Protokoll, was dann das sogenannte Network Control Protokoll ersetzt. Also das ist alles schon aus Digitalisierungssicht uralte Technik schon lange her. Also das für TCP-IP ist 40 Jahre alt und das ARPANET, wie gesagt, über 50 Jahre. Das ist also alles schon, oder knapp 50 Jahre, das ist also alles schon ziemlich lange her und hat sich dann entsprechend entwickelt. Und was ganz interessant ist, von der Entwicklung her, im Jahr 1981, das ist ja also gefühlt für mich nun wirklich nicht so lange her, gab es 200 Hosts, also 200 Computer, wie auch immer die geartet waren, waren alles Großrechner, ne? Da ging das ja so langsam mit den Heimcomputern los in den 80ern, Mitte der 80ern. Da gab es 200 Hosts. 2000, also 19 Jahre später, gab es schon 93 Millionen Hosts und 2019 gab es 1 Milliarde Hosts. Also da hat sich schon enorm was entwickelt in der Zeit. Und heute hat man einen riesigen Datenaustausch im Internet.
Wir sprechen ja hier noch vom ARPANET. Ja? Das ARPANET,
ARPANET ist in den 90ern, Anfang der 90er abgeschaltet worden. Ach so, das ist vielleicht auch noch eine interessante Sache. Stimmt, da bin ich jetzt nonchalant drüber hinweggegangen. Das ARPANET war ein rein militärisches Netz und da wurden dann die Universitäten mit zugelassen, aber das war noch kein öffentlich zugängliches Netz.
Ja, das begann dann jetzt Ende der 80er, Anfang der 90er, oder?
Genau, 1990 wurde tatsächlich dann das ARPANET abgeschaltet und in den 80ern gab es dann so erste Ableger, die dazu kamen. Ich gucke gerade, gibt es hier irgendwelche Daten dazu, Anfang der 80er, ganz grob. Ich will ja auch jetzt nicht mit diversen Zahlen und Daten und so weiter langweilen und nerven. So Anfang der 80er ging das mit dem öffentlich nutzbaren Internet los und
das heißt, es wurde kommerzialisiert, kann man sagen, oder?
Ja, am Anfang noch nicht, weil das ist das Interessante, die Idee ursprünglich von dem Internet, also von dem Teil, der von diesem ARPANET, von diesem militärischen abgeschirmten Netz, auf das eben nur das Militär und die Universitäten Zugriff hatten, die Idee von diesem freien Internet war ja quasi Anarchie. Also da kann jeder rein und jeder kann machen und jeder darf und Inhalte werden getauscht und weitergegeben und verbreitet und so weiter und so weiter. Und das hat natürlich etwas total Spannendes und Tolles, weil das auch dazu führt, dass Informationen frei zugänglich werden. Und das ist ein Aspekt, der mich damals in den 80ern, ich habe das so mitgekriegt, hatte Mitte der 80er auch so meinen ersten Heimcomputer damals, hatte aber kein Geld für Internet und für diese Modems und diese Sachen, es war alles schweineteuer damals und man wurde pro Minute abgerechnet und das hat richtig Geld gekostet. Damals gab es ja noch, ging das über Telefonverbindungen und so. Und da hatte ich kein Geld für. Aber ich habe natürlich Kumpels gehabt, die dann irgendwie Modems hatten, ins Internet konnten, also in das Fido-Netz. Das waren so Dinge, die damals aktuell waren. Und da hat man dann Programme ausgetauscht und Spiele gab es dann, die man da irgendwo runterladen konnte. Also das war schon in den 80ern und Anfang der 90er war das ja auch ein Riesending. Und gleichzeitig ging das dann aber auch los, dass es kommerzialisiert wurde. Und mit diesem Einstieg in die Kommerzialisierung gab es ein großes Problem. denn das Internet war frei. Also dieses TCP-IP-Protokoll, was auch heute ja zu Problemen führt, ist offen und relativ simpel gestrickt. Also man kann da mithören. Man kann, wenn man sich in die Leitungen reinhackt, was man damals, heute zum Teil auch, aber damals vor allen Dingen wirklich händisch gemacht hat. Man hat sich dann irgendwo an die Leitung angeklemmt, draußen Telefonkasten aufgemacht oder ist irgendwo in die Leitung rangegangen und konnte das dann alles mithören. Das war unverschlüsselt. Also das war, konnte man alles mitlesen. Und wenn man jetzt kommerzielle Angebote machen will, das heißt die ganzen Informationen, die man anbietet, gegen Geld anbietet, muss man ja irgendwie dafür sorgen, dass das geschützt ist, dass das kopiergeschützt ist. Also, dass das abhörgeschützt ist. Abhörgeschützt und kopiergeschützt. Kopiergeschützt ist quasi noch die zweite Stufe. Erstmal abhörgeschützt, dass du nicht mithören kannst.
Und wie hat man das gemacht? Also, du sagst, man muss das schützen. Aber wie macht man das? Oder wie hat man das gemacht?
Kryptographie. Das ist dann die praktische Entwicklung der Kryptographie, die übrigens zuerst in den Anfangszeiten auch staatlich war. Also, die war geheim. Da gab es dann Geheimdienste oder militärische Dienste, die eben sich darum gekümmert haben, dass diese Technologie der Verschlüsselung eben nicht öffentlich zugänglich war. Das war Militärtechnik. Es gibt ja diese berühmten Geschichten von der Enigma der Nazis damals, die mit der Enigma diese ganze Kriegskommunikation gemacht haben. Und dann hat Alan Turing in Amerika, gibt es ja auch einige ganz schöne Filme drüber, einen auch sehr schönen Film mit Richard Chamberlain. Richard heißt er, ich vergesse mal seinen Vornamen.
Richard Chamberlain, ja.
Der da Alan Turing spielt und wo diese Geschichte schön nacherzählt wird, wird dann Turing in, den Namen vergessen, irgend so ein Park, nicht Wembley Park, sondern irgendwie so in der Nähe, also irgendwie so sprachlich so ähnlich, diese Rechenmaschine gebaut hat, mit der er dann den Enigma-Code geknackt hat und dadurch dann die Kommunikation der Nazis entschlüsseln konnte, was dann kriegsentscheidend war, was aber auch mit ganz schweren moralischen Dingen einherging, weil das ja dazu führte, dass du einerseits zwar die Kommunikation mitlesen kannst, andererseits aber der Feind ja nicht erfahren soll, dass du das kannst. Das heißt, du musst weiterhin Opfer zulassen. Und du musst die Tatsache, dass du mitlesen kannst, sehr geschickt einsetzen, damit der Feind immer noch denkt, so, die kriegen das ja nicht mit und sich normal weiter verhält. Und kommt das sehr gut raus, dieses moralische Dilemma. Ne? Also genau zu wissen, die Deutschen greifen jetzt irgendein englisches Passagierschiff an und diese Informationen haben sie aber nur durch das Entschlüsseln dieser Daten. Und wenn sie jetzt diese Menschen retten, dann ist den Deutschen völlig klar, dass deren Kommunikation ungeschützt ist.
Lass uns mal ganz kurz sterben.
Ja. Das ist dieses Militärische. Ja. Und beim Kommerziellen, so, ich kriege die Kurve wieder.
Bevor du da weitergehst, ich würde gerne noch ein paar Begriffe vorher noch mal genau klären. Ich habe ja vorhin World Wide Web und Internet so in einem Atemzug so genannt. Aber so ganz so richtig ist es eigentlich auch nicht. Kannst du uns die Begriffe mal vielleicht erklären, woher die genau kommen und was es genau bedeutet? Mit Internet haben wir, glaube ich, noch gar nicht erklärt, woher der Begriff eigentlich kommt.
Das stimmt, da hast du recht. Bevor wir zur Kommerzialisierung kommen, sollten wir erstmal erklären, was Internet ist. Internet bedeutet einfach den Zusammenschluss von verschiedenen Rechnersystemen, Computersystemen, die Daten austauschen. Das heißt Internet. Also mehr steckt da gar nicht hinter. Das ist so eine ganz einfache Definition. Das ist einfach der Zusammenschluss zum Datenaustausch von Computern letztendlich. Das ist Internet. Das World Wide Web ist ein Internet mit einer sozusagen speziellen Sprachregelung. Also das Internet selber bedeutet, die Computer werden irgendwie miteinander zusammengeschlossen und tauschen Daten aus. Und du musst ja, das hatte ich vorhin gesagt, die irgendwie dich darauf einigen, wie die Computer miteinander reden. Also du musst ein Protokoll entwickeln. Und diese Protokolle haben sozusagen verschiedene Ebenen, auf denen sie wirksam werden. Eine Ebene ist ganz stumpf, schicke ich Strom über die Leitung? Was für eine Eigenschaft hat dieser Strom? Also sind das Töne oder sind das Pulse oder sowas? Das ist eine sehr technische Ebene, also so hardware-nahe Ebene. Das ist eine Sache, die du klären musst. Dann ist die nächste Frage, welche grundsätzliche Form der Datenübertragung mache ich? Mache ich so etwas wie, die Geräte werden direkt miteinander verbunden, also wie beim Telefonieren. Eine Telefon ist direkt mit einer Drahtverbindung mit dem anderen Telefon verbunden und die beiden reden direkt miteinander. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die dann später erfunden worden ist, dass die nicht mehr direkt miteinander verbunden sind, sondern dass die über verschiedene Wege miteinander verbunden sind. Und je nachdem, welcher Weg gerade frei ist, werden dort ein bisschen mehr Daten übertragen als über den anderen Weg. Das nennt man Paketvermittlung. Das heißt, die Daten, die du hast, werden zerhackt in Pakete und dann werden die Pakete aufgeteilt, sodass die Leitungen gut ausgelastet sind, dass nicht eine Leitung zu voll ist und eine andere Leitung ist leer. Und das ist ja auch ein grundsätzlicher Unterschied. Und dann musst du dich darüber unterhalten, wie groß sind die Pakete? Woher weiß ich, wann ein Paket anfängt und wann es aufhört? Dann hast du solche Fragen, wie mache ich das mit den Fehlern? Weil die Verbindung ist ja nicht immer störungsfrei. Da gibt es dann Rauschen, dann gibt es Unterbrechungen. Wie gehe ich damit um? Das sind alles so diese ganzen technischen Fragen, die in den Protokollen geklärt sind. Und das setzt auf verschiedenen Ebenen an. Und dann sozusagen die höchste Ebene ist dann die Frage, wie sind eigentlich die Daten, die ich übertragen will, da drin sozusagen verpackt? Also was ist in diesen Paketen drin? Und wie ist das da drin? Wie ist das eingepackt? Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Das funktioniert alles über das Internet. Wenn die Computer wissen, welches Protokoll sie haben und welche Sprache sie sprechen, sozusagen, vereinfacht ausgedrückt. Und dann gibt es eben verschiedene. Dann gibt es so ein Protokoll, das heißt FTP, File Transfer Protokoll, das ist schon sehr alt. Da kann man Daten austauschen. Da verbindet man sich mit einem anderen Computer und tauscht dann mit dem Dateien aus. Das wird heute kaum noch genutzt, weil es sehr, sehr unsicher ist, sehr leicht gehackt werden kann und abgehört werden kann und so weiter und so weiter. Gibt es modernere Sachen, aber das hat man eben damals genutzt. So, und das World Wide Web.
Schweres Wort, gell? Oder schweres Wort.
Ja, muss man auch erstmal genau aussprechen. World Wide Web, also das WWW oder WWW, das ist etwas, das wurde erst viel, viel später erfunden, nämlich Ende der 80er Jahre von einem Physiker im CERN, also in diesem großen Beschleuniger, in dieser großen Teilchenbeschleunigeranlage in diesem Dreieck Frankreich, Schweiz, Deutschland.
Genf. Dieser Wissenschaftler, den du erwähnt hast, Tim Berners-Lee, der Entwickler von HTML, sozusagen auch, genau, der Begründer des World Wide Web, den meintest du.
Und HTML ist eben so eine Sprache, die diesem Protokoll aufgesetzt ist. Und da haben wir wieder diese verschiedenen Ebenen. Also Tim Berners-Lee hat Folgendes gemacht, er hat gesagt, ich entwickle ein Protokoll, was allgemein gültig ist, wo ich Daten zur Verfügung stellen kann. Und das ist dieses HTML, die heißt Hyper Text Markup Language, heißt sie, glaube ich. Ich weiß es gar nicht aus dem Kopf. Also das ist jedenfalls so eine Sprache, mit der dann beschrieben wird, wie so eine Seite aussehen kann. Also welche Farbe, welcher Text, wo der Text steht, ob der groß geschrieben ist, klein geschrieben, also Schriftgröße, Schriftfarbe, Schriftart. So, und wenn jetzt ein Computer auf einen anderen Computer zugreift und dann eben so eine HTML-Datei findet, dann wird die HTML-Datei runtergeladen und dann wird bei dir zu Hause auf dem Computer, mit dem du darauf zugreifst, mit einem entsprechenden Programm, heute wissen wir, das heißt Browser, werden dann diese Informationen in Form einer Seite dargestellt. Und das war so erfolgreich, dass das eben sozusagen dominierenden Status erreicht hat. Es gab auch noch andere Dienste, nennt man das, die über das Internet vermittelt werden. Es gibt auch noch andere Dienste, die über das Internet vermittelt werden. Aber dieser WWW-Dienst über das HTML und was da alles so drauf aufgebaut ist, das gibt's halt heute noch. Und das ist das, was heute eben das Internet dominiert. Wenn wir sagen, wir gehen ins Internet, dann nutzen wir immer irgendwie sowas HTML-Vergleichbares. Es gibt noch heute natürlich viel modernere Entwicklungen davon, mit denen dann diese ganzen tollen, modernen Internetseiten möglich sind. Wenn man das mal schaut, alte Internetseiten aus den 90ern, wie die aussehen und Internetseiten von heute. Es gibt ja so Museumsseiten im Netz, die man da finden kann, wo man sich das anschauen kann. Da sieht man, dass es ein Unterschied wie Tag und Nacht. Heute ist es selbstverständlich, dass du Animationen in Webseiten hast. Das war früher, ging das gar nicht. Hattest du erst Text, später hattest du dann auch so Grafikeinbindungen oder so, aber das war alles sehr statisch und sehr rudimentär. Ja, und das ist das World Wide Web. Und damit einhergeht, dass diese Erfindung, dass du nicht mehr irgendwelche Nummern eingeben musst für die Computer, das ist diese Adressierung im Netz, weil es ist ja genauso wie bei Telefon. Du musst ja eine Telefonnummer haben, damit du Leute erreichst. Heute haben wir eine weltweite Telefonnummer mit diesem Plus irgendwas. Die Vorwahl von Deutschland ist ja plus 49 und dann von Hannover ist 511. Wenn du aus Deutschland telefonierst, wählst du einfach 0511. Wenn du aus dem Ausland telefonierst, dann wählst du plus 49511. Dann landest du irgendwo in Hannover oder du hast irgendeine Handy-Vorwahl wie, was weiß ich, 0171, 0178 oder was ist da, oder 0151. Was es da alles so gibt. Und genau solche Nummern gibt es auch im Internet. Die nennt man IP-Nummern für Internetprotokoll. Und die waren damals, jetzt muss ich gerade überlegen, 12-stellig, 4x3, also 12-stellig waren diese Nummern. Und damit wurden alle Rechner, die weltweit im Internet waren, adressiert. Das heißt, jeder Rechner hat eine IP-Nummer bekommen. Und das Problem, was sich damals schon relativ schnell herauskristallisierte, war, dass die Adressen irgendwann zu Ende sind. Irgendwann hast du diesen gesamten Adressraum von dem IP V4, hast du das ausgeschöpft. Und deswegen wurde dann parallel dazu das IPv6 entwickelt, was heute so viele Adressen zur Verfügung stellt, dass man theoretisch jedem Sandkorn auf der Erde eine eigene Adresse zuweisen kann, eine eigene Nummer geben kann.
In Deutschland übrigens, da springen wir ein bisschen, ja. Neueste Zahl, 2024, hat 98% aller Deutschen das Internet benutzt.
Mhm. Also genau, jeder. Also das ist enorm. Die Nutzung des Internets hat enorm zugenommen. Ich habe ja in den 90ern studiert, da war das so, dass man, es gab dann Computerräume bei uns an der Uni. Und da waren alte 286er Rechner aufgestellt. Die Älteren unter unseren Hörern werden noch wissen, was das ist. Das sind echt lahme Möhren. Und da lief dann Netscape drauf und da konnte man dann ins Internet. Und es war ganz aufregend, alles total langsam und es gab auch nicht so viele Adressen. Ich habe ja gerade geschaut, 1997 sind 6 Millionen Computer mit dem Internet verbunden und 1999 die 1 millionste DE-Domain wird registriert. Also am Anfang war das sehr, sehr wenig. Das ging dann sehr schnell natürlich. Also 1 Million allein in Deutschland oder allein mit der Endung DE, 1 Million Domains waren registriert. Ich weiß nicht, wie viel das heute sind. Ich werden mit Sicherheit deutlich mehr sein. Ich habe irgendwo anders eine Zahl gelesen, dass inzwischen mehr als 3 Milliarden Menschen, 2015, hier ist sie, mehr als 3 Milliarden Menschen das Internet nutzen.
Ja, 2015 noch.
2015 und 2022 sind es mehr als 5 Milliarden Menschen. Ja. Also mehr als die Hälfte der Bevölkerung, der Erdbevölkerung nutzt das Internet. Das ist ein unglaublicher Erfolg. Und die manche von diesen Entwicklungen haben sich bis heute bewährt. Also diese Idee mit den Paketen, die aufgeteilt werden, das funktioniert sehr, sehr gut. Aber an vielen Ecken und Enden musste halt nachgebessert werden, weil die Menge an Daten, die transportiert werden, so unglaublich zugenommen hat. Und zum Beispiel auch der Speicherbedarf, ne? Also früher so alte Internetseiten, die mit 56 Kilobit pro Sekunde aufgerufen wurden, die mussten halt. Das sollte nicht ein paar Minuten dauern, bis die Seite aufgebaut wird, sondern das wolltest du schon in einigen Sekunden haben. Heute haben wir Downloadraten von 100 Megabit, sind ja für viele schon normal, zumindest in der Stadt. Auf dem Land ist das ja immer noch nicht so ausgebaut. Aber in der Stadt sind so 100 Megabit nicht ungewöhnlich, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt Glasfaseranschluss, der ist bei uns vorletztes Jahr, also gar nicht so lange her, Glasfaseranschluss. Ich habe 500 Mbit, ich bin da tiefenentspannt, wenn ich irgendwas runterladen muss. Das geht so, zack, da.
Ja, das war früher anders. Das war das sogar war ganz, ganz anders.
Total anders. Das, man konnte teilweise die Informationen einzeln aus der Leitung dröppeln sehen. Ne? Also es kam tatsächlich vor damals, dass sich Internetseiten zeilenweise aufgebaut haben, weil die Leitung eben so langsam war. Das war wirklich krass.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückgehen in der Zeit noch mal. Ich habe es ja vorhin am Anfang angesprochen. AOL, da kann ich mich noch ganz dran erinnern, wie man früher dann auch hauptsächlich mit AOL ins Internet gegangen ist und hat da auch schon dafür gesorgt, dass da mehr Menschen auch Berührung zum Internet finden. So habe ich es in Erinnerung, ist das richtig?
Boris Becker mit seinem Bin ich drin?
Bin ich schon drin. Ganz genau.
Das ist ja auch immer noch ein Meme, dieser Ausspruch. Ja, AOL war ein großer Provider, der eben diese Kommerzialisierung des Internets auch mitgenutzt hat und Leuten Internetanschlüsse zur Verfügung gestellt hat, weil du musstest ja, um ins Internet zu kommen, brauchtest du eine IP-Adresse. Das heißt, du brauchtest jemanden, der dir sagt, jo, okay, du hast jetzt diese IP-Adresse und dein Computer darf ins Internet, weil ohne IP-Adresse kommst du halt nicht rein. Und das wurde damals von solchen Providern wie zum Beispiel AOL gemacht und heute ist ja quasi dein Telefonanschluss schon auch mehr oder weniger automatisch dein Internetanschluss. Hm. Technisch ist es inzwischen das Gleiche, weil Telefonie inzwischen über Internet läuft und kaum noch über die normalen alten Fernmeldeleitungen, also über die Leitungen zum Teil schon, aber nicht über das alte Fernmeldeprinzip, wie das früher war, sondern quasi ein parallel zum Internet laufender Dienst ist oder zum World Wide Web laufender Dienst ist über das Internet, wo dann eben Internettelefonie, wo dann eben über das Internet telefoniert wird. Ne?
Also das Gleiche. Das hast du angesprochen. Das hat sich natürlich, Telefonie hat sich natürlich dahingehend verlagert. Aber auch Fernsehen und so weiter, auch solche Daten sind ja auch mittlerweile auch eher hauptsächlich übers Internet abzurufen. Oder die meisten Menschen mit ihren Streamingdiensten hat auch sehr, sehr viel verändert. Wie sehr hat, und ein Punkt noch, hat denn sowas wie, haben die Social Media Plattformen wie Facebook, Twitter damals, YouTube oder auch YouTube als Video. Wie sehr hat das Internet nochmal oder dieses Nutzungsverhalten des Internets nochmal verändert?
Massiv. Das ist eine eigene Folge wert.
Ja.
Das ist ganz
massiv. Da nochmal drüber reden.
Ja. Eine ganz witzige Sache, die so aus der Entwicklung des Internets, die mir noch so eingefallen ist, die kulturell auch ganz interessant ist, ist ein Film, der damals entstanden ist in den 50ern, der hieß Colossus, oder der heißt, den gibt es auch immer noch, der heißt Colossus. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein großartiger Film, den gibt es leider, bei Prime kann man den im Augenblick nicht sehen, also der wird zwar angezeigt, aber irgendwie haben sie wohl die Rechte für das Video nicht. Da gibt es, das ist die Geschichte von einem Großrechner, der die Macht übernimmt. Das ist ein großartiger Film. Also wenn du irgendwann mal die Gelegenheit hast, den zu schauen, oder liebe Hörerinnen, liebe Hörer draußen, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, diesen Film zu schauen, der ist wirklich großartig. Colossus, gucke gerade von wann der ist. Der ist, es gibt den Computer Colossus. Das war nämlich die Maschine, die Alan Turing gebaut hat. Die hieß auch Colossus. Und der Film kam raus 1966. Ah, der kam erst
66.
Nee, 70. 70. Der kam 1970 raus auf der 1966 veröffentlichten Erzählung von Dennis Feltham. Also genauso in dieser Zeit, wo das Internet gerade losging, wo das ARPANET aufgebaut wurde. Ja. Und das ist ein großartiger Film, weil er diese Problematik des Internets und künstlicher Intelligenz auf eine sehr interessante Art und Weise aufgreift und sehr sehenswert ist und sehr beängstigend.
Zeigt auch die negativen Seiten. Oder die
Zeigt eigentlich vor allen Dingen die negativen Seiten.
Ich glaube, dann vielleicht interessant, um uns darauf auch auf die nächste Folge vorzubereiten. Wir sind jetzt halt am Ende angekommen, würde ich sagen. Aber beim nächsten Mal gibt es ja noch die dunkle Seite des Internets. Da werden wir auch nochmal drüber sprechen. Ja. Und das ist auch mindestens so spannend wie das Thema heute, oder?
Definitiv, ja. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind heute gar nicht fertig geworden. Es ist wirklich schon, es sind schon 40 Minuten rum. Es ist doch der Hammer, wie schnell die Zeit vergeht.
Ja, wir sind Wahnsinn. Wir sind bei 35 Minuten.
Gut, es fühlt sich an für mich wie 40. Ach stimmt,
Wir sind bei 35 Minuten. Dann würde ich sagen, klar, wenn wir noch irgendwas haben liegen lassen, können wir das ja auch beim nächsten Mal nochmal mitnehmen oder auch bald nochmal. Ich glaube, gerade sowas wie Internet und so weiter und so fort, das ist ja noch immer
kann man für mehr viel drüber erzählen.
Sehr, sehr viel drüber erzählen. Ich, mein liebes Leben früher hat sich nur über das Internet abgespielt. Ganz früher. Aber das ist kein Thema für unsere Episode.
Ich bin raus für heute.
Nee, die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Ich will nicht mehr thematisieren. War ein schlechter Witz.
Oh, ich fand den raus. Gar nicht so schlecht. Ich muss ziemlich lachen. Dein Liebesleben hat sich über das Internet abgespielt. Du ahnst gar nicht, was ich jetzt für lauter Bilder im Kopf habe. Sehr witzig. Aber dieses Thema Liebe und Internet ist auch ein Thema, aber vielleicht nicht für diesen Podcast, weil das ja doch das ein und andere intime Geheimnis, weil man da ja doch das ein und andere intime Geheimnis offenbaren müsste, wenn man da drüber erzählt. Ja, das Internet hat in jedem Fall, also prägt heute auch zu einem großen Teil die Sexualaufklärung mit. Ich glaube, das kann man so guten Gewissens sagen. Ja, Internet ist super spannend. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir nur einen ganz kleinen Teil angeschnitten haben. Ich habe ja schon gesagt, wir werden viel mehr drüber reden, als wir das in einer Folge schaffen. Das nächste Mal reden wir in jedem Fall über die dunklen Seiten. Da kann man auch eine Menge drüber reden und das ist auch sozusagen aktueller denn je. In jedem Fall spannend. Und ja, Shaggy, es war wie immer schön, mit dir zu reden. Schade, dass ich dich nicht sehen konnte, weil wir jetzt nur über das Internet miteinander verbunden sind und nicht in Realtime. Aber Spaß hat es mir trotzdem gemacht und ich freue mich sehr auf die nächste Folge. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald. Vielen Dank und tschüss.